Mein Thema ist die Augenoptik. Nun, wir haben am Auge vier brechende Flächen. Man hat Vorderfläche, Hinterfläche, die Vorderfläche der Linse und die Hinterfläche der Linse. Und die wesentlichste brechende Fläche ist die Hornhautvorderfläche und der werden wir uns auch am meisten widmen. Nun, wenn Sie sich so eine Hornhaut anschauen, das Erste, was auffällig ist, dass es sich hierbei nicht um eine Kugelform handelt, sondern dass die Hornhaut nach peripher flacher ausläuft. Und das bezeichnet man als sphärische Aberration. Und das hat zur Folge, dass grundsätzlich die Abbildungsqualität der Hornhaut besser ist, als wenn es eine reine Kugelform wäre. Das heißt, die Natur hat hier vorgesorgt und die Hornhautfläche, die Hornhautoberfläche, Peripherie etwas flacher gestaltet als im Zentrum, was grundsätzlich gut ist. Der Punkt ist nur, dass diese Aspherizität, dieses flachere Auslaufen der Hornhaut nicht dazu ausreicht, eine perfekte Abbildung zu erzeugen, sondern es entsteht eine Abbildung mit einem Abbildungsfehler, den man als sphärische Aberration bezeichnet. In den letzten Jahren hat sich sozusagen eingebürgert, dass man diesen Abbildungsfehler der sphärischen Aberration in einem Wellenfrontterminus angibt. Und üblicherweise ist der Wellenfrontfehler, je nachdem, welche Literaturstelle man hier bedient, im Mittel zwischen plus 17 bis plus 26 Mikrometer. Was heißt das? Das heißt, wenn Sie die Hornhaut als eigene Linse nehmen, hier ist das natürlich etwas übertrieben dargestellt, dann würden Sie sehen, dass die Hornhaut zentral eine gute Abbildungsqualität hat und nach peripher hin schlechter wird. Das ist auch ungefähr vergleichbar mit der Nachtmyopie, das heißt, wenn die Pupille aufgeht, dann kommen diese peripheren Hornhautareale mehr zum Tragen und die führen eben dazu, dass das einfallende Licht nicht im Brennpunkt landet, sondern eben davor. Das heißt, die periphere Hornhaut bricht in der Regel zu stark und erzeugt dadurch auch in der Peripherie ein unscharfes Bild und macht das Auge bei weiter Pupille auch myoper. Nun, wie verhält es sich nun mit der sphärischen Aberration im Laufe des Lebens? Und die Antwort ist ganz einfach, es ändert sich nichts. Das heißt, die sphärische Aberration der Hornhaut, wir haben vorher das gesehen, ist 0,24 hier in dem Fall. Und Sie sehen das hier in diesem Diagramm, wenn man das über das Lebensalter betrachtet, bleibt das konstant. Es gibt auch gar keinen Grund, warum sich die ändern sollte. Die Hornhauthinterfläche erwähne ich nur ganz peripher, sie hat in der Regel fast oder sehr wenig Bedeutung, außer man fängt an, Linsenbiometrien nach refraktiven Eingriffen zu machen. Deshalb in ganz kurzen Worten, auffällig ist oder das Besondere ist, dass die Hornhauthinterfläche separat betrachtet eigentlich eine Minuslinse ist. Und das hängt damit zusammen, dass Licht hier vom optisch dichteren ins optisch dünnere Medium trifft und das ist definitionsgemäß eine Brechung vom Lot. Das heißt, Sie haben hier hinten eine Minuslinse mit ungefähr 6 Dioptrien und das lasse ich einmal so stehen, mehr ist dazu zumindest hier nicht zu sagen. Nun, wie verhält es sich mit der menschlichen Linse? Und da wollen wir natürlich wissen, wie verhält es sich mit der Qualität der menschlichen Linse? Und die Antwort ist, ich zeige Ihnen das am besten an einem Diagramm, Sie sehen hier wieder das Lebensalter und Sie sehen hier die sphärische Aberration auf der Y-Achse aufgetragen. Und um das gleich sozusagen so darzustellen, worauf es ankommt, ist hier die sphärische Aberration des Gesamtauges dargestellt. Das heißt, die sphärische Aberration der Hornhaut plus die sphärische Aberration der Linse. Und das Erste, wenn Sie hier schauen und sich an das Bild vorher erinnern, dann sehen Sie, dass die sphärische Aberration des Gesamtsystems interessanterweise geringer ist als das der Hornhaut. Also die Hornhaut hat eine sphärische Aberration in diesem Lebensalter oder überhaupt von 0,24 meinetwegen. Und in diesem Lebensalter ist die sphärische Aberration des Gesamtsystems aber geringer. Und das erklärt sich dadurch, dass in der Kindheit und in frühester Jugend die Linse eine negativ-sphärische Aberration aufweist. Das heißt, sie ist in der Lage, die positiven sphärischen Aberrationen der Hornhaut zu korrigieren bis zu einem gewissen Grad, nimmt aber die sphärische Aberration der Linse nimmt durch Veränderung der Linsenform im Laufe des Lebens zu. Das heißt, dadurch, dass sich eben immer wieder Linsenzellen zu Linsenfasern umwandeln und in der Peripherie dort zu liegen kommen, wird die Linse immer dicker und immer runder und die sphärische Aberration des Gesamtsystems steigt. Das heißt, wenn wir diese beiden Systeme jetzt nun vergleichen, wir haben eine Hornhaut, vor allem eine Hornhautvorderfläche, und wir haben eine Linse, die zu Beginn in der Lage ist, das zu einem gewissen Grad zu korrigieren, aber letztendlich dann auch sphärische Aberrationen dazu addiert zum System. Jetzt gleich zur Klinik. Wie kann man die Form oder die Qualität der Hornhautoberfläche als wichtigstes brechendes Element darstellen, untersuchen? Und da gibt es zwei bewährte Methoden. Die eine Methode beruht darauf, dass man einfach Lichtringe auf diese Hornhaut projiziert, und die zweite beruht darauf, dass man einen Lichtspalt kontinuierlich in Sequenzen auf die Hornhaut projiziert. Und die eine Methode heißt Keratoskop und die andere heißt richtigerweise Spaltbildauswertungen. In Wahrheit wird das meistens als Scheinpfluguntersuchungssystem bezeichnet. Nun, wie schaut so ein Gerät aus? Sie sehen hier typische Augenuntersuchungsgeräte, und das Besondere ist eben, dass Sie hier sehen, dass alle diese Geräte Lichtringe auf die Hornhaut projizieren. Nun, diese Idee ist gar nicht so neu, wurde schon relativ früh erkannt. Sie sehen hier, man nennt das auch Placido-Scheibe, weil das offenbar der Herr war, der das zum ersten Mal so publiziert hat. Und Sie sehen hier, das soll eine Linse darstellen, und hier haben Sie ein relativ hochreflektierende Beschichtung, sodass Sie damals noch mit Licht, das im Raum sich befand, einfach Lichtringe auf die Hornhaut projizieren konnten. Und dann konnte man das eben durch diese Vergrößerungslinse betrachten. Moderne Keratoskope sehen anders aus. Sie sehen hier so ein modernes Videobild einer derartigen Untersuchung, und das Wesentliche ist eben, dass hier Lichtringe auf die Hornhaut projiziert werden. Nun, was hat es nun auf sich mit diesen Lichtringen? Zunächst einmal ist festzuhalten, dass dieses Licht reflektiert wird und entsprechend dann ein virtuelles Bild entsteht. Und das Besondere, und das ist eigentlich das, warum man es macht, je höher die Brechkraft in einem Areal der Hornhaut ist, umso steiler oder umso enger liegen diese Lichtringe zusammen. Das heißt, je steiler, umso enger liegen diese Lichtringe zusammen. Und das ist hier noch eine alte Darstellung. Sie sehen hier wird das einfach so mit der Strahlengeometrie gezeigt. Und Sie können sich gut vorstellen, hier sehen Sie einen gewissen Krümmungsradius der Hornhaut, der sozusagen mit der Höhe dieses Objektes korreliert. Und wenn das steiler ist, dann ist dieses Objekt auch kleiner. Was man mit so einer Methode erfährt, ist an sich, dass man Krümmungsradien ermittelt. Das heißt, das Ergebnis einer solchen Untersuchung ist die Beurteilung oder die Feststellung von Krümmungsradien, die dann nach einem bestimmten Verfahren in Dioptrien umgerechnet werden. Entscheidend, und jetzt kommen wir noch ganz kurz auf diese Hornhautrückfläche zurück, ist, dass bei der typischen Bestimmung der Hornhauttopographie die Hornhautrückfläche als Index eingerechnet wird. Das heißt, diese 6 Dioptrien misst man jetzt nicht, sondern man sagt, man nimmt das sozusagen mit einem Index hinzu und bekommt dadurch in der Regel auch sehr richtige Werte. Dieser Index funktioniert aber nur dann, wenn die Hornhauthinterfläche parallel zur Hornhautvorderfläche ist. Und wenn das zum Beispiel durch einen Excimer-Lasereingriff nicht gegeben ist, dann stimmt sozusagen diese Topografie nicht und deshalb ist nach Excimer-Laserbehandlungen eine entsprechende andere Vorgangsweise bei der Biometrie zum Beispiel erforderlich. Nun, hier sehen Sie so ein Beispiel einer Topografie. Dieses Keratoskop hat nun diese Lichtringe vermessen, das heißt die einzelnen Abstände vermessen und in dem Bereich, wo die Brechkraft offenbar höher ist, waren diese Lichtringe auch enger beisammen, dass wir sozusagen eine normale, gesunde Hornhaut mit einem Astigmatismus nach der Regel. Sie sehen auch typisch, dass die Hornhaut asphärisch ist. Meistens ist der Dioptrienunterschied zwischen Zentrum und Peripher ungefähr an die 3 Dioptrien, also das hier. Wenn das hier 43 ist, müsste das ungefähr hier 40 sein. Also eine asphärische Hornhaut und Sie sehen hier einen entsprechenden Astigmatismus, das heißt, dass die Hornhaut in dieser Achse stärker bricht und hier sehen Sie auch eine nicht ganz gelungene oder wahrscheinlich nicht ganz gelungene Pupillenerkennung. Nun, die zweite Methode, die beruht darauf, dass man Lichtspalten auf die Hornhaut projiziert. Nicht das einzige, aber wahrscheinlich das bekannteste Gerät, das durchführt, ist die Pentacam. Und ich zeige Ihnen nun mal, wie das funktioniert. Sie sehen hier dargestellt Hornhaut Vorderfläche, auch Hinterfläche, hier die Iris, die Linse. Und dann wird eben ein Lichtspalt auf diese Hornhaut projiziert. Und man möchte jetzt nun mit einem entsprechenden Detektor und mit einem entsprechenden Abbildungssystem diese einzelnen Punkte zur Abbildung bringen, um sie vermessen zu können. Und das Besondere an diesem System ist, dass man eine extrem hohe Tiefenschärfe erreicht. Das heißt, würde man hier nur die Hornhautoberfläche vermessen, dann wären tieferen Bereiche nicht scharf und auch die Linse nicht scharf, ja, weil diese Objektive ja normalerweise nur eine bestimmte Brennweite haben. Und der Trick ist der, man nennt das Scheinflugregel, wenn dieser Strahlengang mit der Achse der Linse und mit der Ebene des Detektors sich in einer Linie schneiden, dann erzeugt man eine immense Tiefenschärfe. Wenn Sie hier genau schauen, dann sehen Sie, dass sich hier die Abstände zwischen dem Abbildungssystem und dem Detektor, dass die unterschiedlich sind und offenbar in so einer glücklichen Konstellation, dass eben scharfe Abbildungen von allen Bereichen entstehen. Und das ist, und deshalb heißt das Scheinflugsystem, das war ein Militärfotograf aus der Jahrhundertwende und dieses System wird dann also entsprechend um die Hornhaut geführt. Meistens sind es so 255 Abbildungen pro Seite und all diese Ergebnisse werden dann sozusagen aufgefasst oder aufgenommen und dann zu einer Darstellung der Hornhautoberfläche, Hinterfläche, der Vorderkammer verwendet. Gut, und dann entsteht etwas, was man als Hornhauttopographie bezeichnet. Das heißt, Sie haben dann ein Blatt Papier mit bestimmten Farben drauf und die möchte ich hier kurz erläutern. Zunächst einmal, was bedeuten die Farben? Wenn man das sozusagen umsetzen will und sich eine Vorstellung von der Hornhaut machen möchte, wie sich die darstellt aufgrund der Farben, empfehle ich immer, diese Farben als Abfall vom Zentrum zu begreifen. Das heißt, Sie haben hier irgendwo eine Mitte und je nachdem, welche Farbe hier zugeordnet wird, umso steiler oder flacher bewegt sich die Hornhaut von zentral nach peripher hin. Hier würden Sie sozusagen eine sagittale Darstellung sehen und hier sehen Sie, dass der Krümmungsradius kleiner ist, das heißt die Brechkraft höher und hier ist der Krümmungsradius größer und die Brechkraft eben flacher. Das heißt, um das hier noch zu verdeutlichen, Sie sehen hier eine banale Topografie, um das ein bisschen zu illustrieren. Sie sehen hier in der Mitte die Farbe Grün, die an sich für eine flache Hornhaut steht, und peripher für eine Farbe Rot. Und wenn Sie das sozusagen hier auf die Hornhaut projizieren, Sie nehmen sich den Mittelpunkt und dann gehen Sie von diesem Mittelpunkt von zentral nach peripher flach, und ab diesem Zeitpunkt hier fällt sie dann steil ab. Das ist sozusagen das Grundprinzip. Und wenn man sich eine Hornhaut nun hinterfragen möchte, wie sie tatsächlich aussieht, dann machen Sie sozusagen diesen banalen Vorgang, indem Sie vom Zentrum dann im Uhrzeigersinn sich dieses Bild sukzessive zusammensetzen. Darstellungsarten, auch nur am Rande, weil es immer wieder ein Thema ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das darstellt. Die erste ist, also den Krümmungsradius darstellt. Die erste ist, man legt hier eine Tangente hin und nimmt den rechten Winkel und schaut, wo ist die Schnittkante mit dieser Linie, die senkrecht auf die Tangente steht, und nimmt diesen Wert als Abstand und beurteilt das als Krümmungsradius. Und das bezeichnet man typischerweise als sagittale Aufnahme. Die zweite Methode ist, dass man hier einfach sagt, man legt einen Kreis in diese Kurvatur hinein und fragt sich, welcher Durchmesser passt sich sozusagen am besten dieser Hornhautstelle an. Und diese Methode nennt man tangential. Und hier sehen Sie einen Patienten, der im unteren Bereich so eine Aufsteilung hat, eine Vorwölbung und Aufsteilung. Das bezeichnet man als Keratokonus, und das ist einmal mit einer Methode dargestellt, wie ich sie vorher gezeigt habe, sagittal, und das wäre mit tangential. Und das illustriert auch bereits den Unterschied. Das heißt, diese tangentialen Methoden sind feiner, sie sind sensibler. Die Frage ist nun, warum verwendet man häufig auch sagittale Darstellungen? Das beruht im Wesentlichen darauf, dass das viel eher das darstellt, was der Patient tatsächlich wahrnimmt. Also die tangentialen Darstellungen überzeichnen das Bild und machen eher den Eindruck, dass die Hornhaut in einem sehr schlechten Zustand ist, und die sagittalen korrelieren viel besser mit dem, was wir klinisch sozusagen von dieser Hornhaut erwarten dürfen. Zur Skalierung auch nur am Rande: Sie sollten 0,5 Dioptrien verwenden, und Sie sollten auch Acht geben, wenn Sie ein Gerät nicht kennen, welche Skalierung vorhanden ist. Nur eine Darstellung, also hier wäre eine Skalierung von 1,5, von 1,0, auch wieder ein Patient, der offenbar hier unten eine Aufstellung hat, 0,5, das wäre sozusagen die empfohlene, und hier 0,2. Also je nachdem, wie Sie das skalieren, erscheinen ganz andere Bilder. Das heißt, um so eine Topografie gut bedienen zu können, bedarf es, dass Sie sich mit einer bestimmten Skalierung in diese Topografien einschauen und dass Sie bei Nichtkenntnis der Skalierung das auch hinterfragen. Wie schaut eine normale Hornhaut aus? Ich bringe Ihnen hier nur verkürzt drei Beispiele. Das wäre zum Beispiel ein Normalbefund. Typische asphärische Hornhaut, hier etwas eine höhere Brechkraft, die dann sukzessive nach peripher abnimmt. Das ist sozusagen eine kerngesunde Hornhaut. Das entspricht, glaube ich, dem, was wir vorher gesehen haben, ein symmetrischer Bowtie. Bowtie heißt Fliege auf Englisch, also das Mascherl. Sie sehen hier, die Brechkraft ist oben und unten von diesem Astigmatismus gleich hoch. Das wäre auch eine völlig gesunde Hornhaut. Einen Normalbefund möchte ich noch dazu nehmen, weil der immer wieder so Hinterfragungen auslöst. Das ist ein asymmetrischer Bowtie, aber wenn der stärker brechende Ast im oberen Bereich ist, dann gilt er als unbedenklich. Ganz anders wäre das, wenn dieser Bowtie am Kopf stehen würde. Das heißt, wenn die Brechkraft hier unten höher wäre als oben, dann müsste man zum Beispiel hinterfragen, ob das nicht ein beginnender, unter Umständen ein beginnender Keratokonus ist oder was auch immer. Aber sozusagen der Bowtie, der asymmetrische, wo die Brechkraft unten höher ist, der ist immer ein gewisses Risiko, dass das zu einer ektatischen Hornhauterkrankung wird. Nun, Aufgrund der Zeit möchte ich Ihnen nur zwei Beispiele dieser Hornhauttopographie zeigen, auch wie das in etwa funktioniert. Sie sehen hier einen Patient mit einem Pterygium. Sie sehen, dieses Pterygium übt einen Zug auf die Hornhaut aus. Zug ausüben heißt, dass die Hornhaut in dem Bereich flacher ist. Sie kann sozusagen keine Krümmung erzeugen. Sie sehen das auch sehr gut, das, was ich vorher gesagt habe, die Ringe liegen weniger nah beisammen, wenn die Hornhaut flach ist. Sie sehen hier, dass das hier sozusagen eintritt. Und Sie sehen auch, klassisches Bild für ein Pterygium, dass hier ein flaches Areal besteht. Zweites Beispiel, Keratokonus. Gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Ich denke, die meisten wissen, was das ist. Das ist eine ektatische Hornhauterkrankung. Hier unten nimmt die Brechkraft etwas zu. Man sieht das hier natürlich mit freiem Auge nicht. Aber wenn Sie hier eine Topographie ansehen mit etwas Fantasie, sieht man, dass hier die Abstände etwas geringer sind. Das heißt, die Brechkraft ist hier unten höher. Und das wäre zum Beispiel ein Keratokonus. Ja, Brechkraft im unteren Bereich höher. Wichtig ist, dass natürlich mit dieser erhöhten Brechkraft im unteren Bereich auch die Abbildungsqualität des Auges entsprechend abnimmt. Ja, das wäre sozusagen die Hornhautvorderfläche. Und das zweite Thema ist die Gesamtwellenfront. Zunächst einmal bei dem Begriff Wellenfront müssen Sie sich ein bisschen von dieser Strahlenoptik entfernen oder weiterentwickeln. Man kann nämlich das Licht nicht nur als Lichtstrahlen begreifen, sondern sehr wohl auch als ein elektromagnetisches Feld, das so sinusförmig sich ausbreitet. Und jetzt gibt es nun Begriffe, die zunächst einmal hier dargestellt gehören, nämlich den Begriff der Wellenfront. Die Wellenfront beschreibt sozusagen die Summe aller Punkte, wo diese Lichtwellen in gleicher Phase sich befinden. Das heißt, wenn Sie hier eine Lichtquelle anzünden, dann haben Sie hier 1, 2, noch einmal 1, 2, 3 Lichtwellen. Ja, und dann haben Sie hier sozusagen die Phase 3 der Lichtwellen. Und wenn Sie sich das hier anschauen, dann haben Sie hier genauso 3 Lichtwellen. Das heißt, alle Punkte gleicher Phase werden als Wellenfront definiert. Und wenn diese Wellenfront entsprechend weit entfernt ist von der Lichtquelle, dann wird sie sozusagen senkrecht und entspricht ungefähr dem, was wir so als parallelen Lichtstrahl begreifen. Und jetzt, wenn man das sozusagen mit der Strahlenoptik die Qualität eines Auges beurteilt, dann drehen wir jetzt hier ein bisschen den Spieß um. Wir tun hier eine Lichtquelle anzünden und schauen uns, wie diese Lichtwellen hier durch die Linse und durch die Hornhaut verlaufen. Und wenn diese Optik perfekt ist, dann würden diese Lichtwellen entsprechend der Darstellung vorher alle in gleicher Phase ankommen. Und das Ganze setzt man nun grafisch um. Man sagt, das Nicht-Abweichen von der Nullposition wird mit grün dargestellt und das wird so zum Beispiel eine perfekte Wellenfront. Also noch einmal, man versucht die Qualität des Auges in einem Wellenfrontmodus darzustellen und sagt, wenn man hier eine Lichtquelle anzündet, dann, und die Optik ist perfekt, dann entsteht am Ende eine perfekte Wellenfront. Wenn der Patient jetzt kurzsichtig ist, dann ist der Strahlengang jetzt umgekehrt gezeichnet, also wenn das parallel einfällt, wäre es vor der Netzhaut, aber in dem Fall entsteht eben ein Brennpunkt unmittelbar vor der Netzhaut. Dann sehen Sie aber, dass diese Wellenfront eine Krümmung aufweist. Und wenn man das darstellt, dann sehen Sie hier, die Farben sind unterschiedlich, dass hier in der Mitte diese Wellenfront zwar richtig ankommt, aber peripher ein Wellenfrontfehler besteht. Und analog ist das genauso mit einem Hyperopen. Das heißt, hier haben Sie auch keine ebene Wellenfront, sondern eine sphärische Wellenfront, und das erzeugt sozusagen einen Abbildungsfehler. Nun, das System wurde jetzt nicht entwickelt, um Kurz- oder Weitsichtigkeiten darzustellen, sondern um in einem viel höheren oder mit einem viel höheren Detailtreue die Optik des Auges zu beschreiben. Hier auch noch so skizziert dargestellt: Angenommen, der Patient hätte einen Konus, das heißt eine Vorwölbung im unteren Bereich, dann würden diese Lichtwellen im unteren Bereich länger im Auge verweilen, weil sie einen längeren Weg im Auge haben. Das heißt, sie kommen auch später an. Das heißt, hier entsteht, wenn wir das hier als Minus bezeichnen, hier hängt diese Wellenfront der Idealform nach. Das wäre eben so eine Wellenfront, und das wird dann entsprechend dargestellt. Wie kommt man nun zu diesem Ergebnis? Und ich zeige Ihnen so rein grafisch, wie dieses Hartmann-Scheck, das am meisten verwendete System zur Darstellung der Wellenfront, funktioniert. Sie haben hier ein Auge skizziert und erzeugen zunächst einmal am hinteren Augenpol einen Lichtpunkt. Und dann wird dieses Licht, das von diesem Lichtpunkt ausgeht und die Linse als auch die Hornhaut passiert, von einem Linsenarray aufgefangen. Das ist hier so grafisch dargestellt. Nur zur Vorstellung, ein modernes Wellenfrontmessgerät hat ungefähr 1200 Linsen in einer 7 mm Pupille. Und jetzt geht dieses Licht eben durch dieses Array durch, und man fängt es mit einem Detektor auf. Und dann nimmt man die Abbildung her und lässt die höhere Mathematik spielen. Man wertet nämlich aus, wie scharf ist der Punkt und wie stehen die Punkte zueinander. Und aus dieser Geometrie dieser Punkte errechnet man sich dann eine spezielle Wellenform, wie sie tatsächlich ist. Und letztendlich hat sich in den letzten 10 Jahren eingebürgert, diese Wellenfront mit sogenannten Zernike-Koeffizienten zu beschreiben. Herr Zernike war ein Holländer, der sich damit befasst hat, wie kann er dreidimensionale Strukturen im Raum nach einem gewissen Schema darstellen, und hat Geometrien entwickelt, die sich dazu eignen, unregelmäßige Oberflächen darzustellen. Und das System funktioniert so, dass er sagt, ich kann alles darstellen, es kommt sozusagen immer auf die Genauigkeit drauf an, und er legt fest, oder man kann festlegen, mit welcher Genauigkeit man eine Oberfläche beschreibt. Und je genauer man wird, umso kleiner wird dieser Zernike-Koeffizient, umso präziser ist die Beurteilung dieser Wellenfront. Und in der Augenheilkunde bewährt sich das insbesondere, weil diesen Fehlern bis zu einem gewissen Grad, wenn Sie hier zum Beispiel hernehmen, ein typischer Fehler wäre die sphärische Aberration 4,0, Komma-Trifeln. Da ist sie, 4,0. Ja. Das heißt, das ist zum Beispiel ein wichtiger Fehler, und der ist, so wie ich das zum Beispiel eingangs gezeigt habe, als Abbildungsfehler jetzt für den Augenarzt auch bis zu einem gewissen Grad begreifbar. Oder ein Koma ist zum Beispiel eine Versetzung von Lichtpunkten, oder führt zu Versetzungen von Lichtpunkten in der Nacht. Das ist greifbar. Und letztendlich, um das hier abzukürzen, wollte ich Ihnen zeigen, dass man dieses System der Darstellung auch mittlerweile verwendet, nicht nur um die Gesamtwellenfront zu messen, sondern auch, wenn man nur die Hornhauttopographie zur Verfügung hat, dann kann man die Oberfläche in ein Augenmodell einsetzen und ebenfalls diese Zernike-Koeffizienten generieren, und hat damit eine viel bessere Möglichkeit, die Gesamtaugenoptik zu beschreiben. Ich zeige Ihnen das hier. Sie sehen hier einen Keratokonus, keinen sehr ausgeprägten, und Sie sehen hier, wenn Sie vor allem auf dieses Bild schauen, etwas, was man als Aberrationen höherer Ordnung bezeichnet. Das heißt, man geht mathematisch her und sagt, mich interessieren nicht die Fehler, die ich mit Sphäre und Zylinder korrigieren kann. Ich möchte jene Abbildungsfehler isoliert betrachten, die ich nicht mit einer Sphäre und einem Zylinder korrigieren kann, weil das sind ja jene, die tatsächlich das Problem darstellen. Und das ist hier Minus. Sie sehen, diese Wellenfront hängt im unteren Bereich nach. Das bezeichnet man typischerweise als Koma. Und hier sehen Sie einen Koma-Wert von 1,04. Und wenn Sie zum Beispiel einen Patienten mit einem stärkeren Konus sehen, dann sehen Sie, dass das hier auch ausgeprägter ist. Das heißt, hier ist das Koma zum Beispiel 2, irgendetwas. Ja, das heißt, dieses System ist einfach deswegen etabliert, weil es eben viel feinere Darstellungen oder viel feinere auch Vergleiche zulässt. Also zusammenfassend, es gibt drei wichtige Tools, um die Hornhautoptik zu beschreiben. Das ist das Placidus-System, die Scheinflugkamera und letztendlich auch das Wellenfrontsystem, wobei das Besondere am Wellenfrontsystem ist vor allem die Art der Darstellung, und die ist sozusagen jetzt geräteunabhängig. Vielen Dank.